Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.
Willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Trump oder Harris. Mein Name ist Robert Reichler. Ich bin Leiter des Auslandsressorts des Profils und mir gegenüber sitzt Siobhan Gates, meine Kollegin im Auslandsressort. Hallo Siobhan.
Hallo Robert.
Und in wenigen Minuten werden wir dann auch noch einen Gast bei uns begrüßen, aber dazu gleich. Zuerst möchte ich noch eine Sache über diesen Podcast erklären, eine Sache, die uns wichtig ist. In der Berichterstattung über die USA, besonders in der Berichterstattung über Donald Trump, kann man sich gerade in Europa sehr leicht darauf einigen, dass Trump nicht recht hat. Dass das, was er sagt, falsch ist, faktisch falsch, oft auch einfach blödsinnig. Das Problem ist allerdings, wenn man sich damit begnügt, das festzuhalten, wird man nie verstehen, weshalb wahrscheinlich 70 Millionen oder vielleicht auch 80 Millionen der Amerikanerinnen und Amerikaner am 5. November Donald Trump wählen werden. Und vielleicht wird er dann sogar gewinnen. Und wir wollen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ersparen, dass Sie sich dann denken müssen, es ist eigentlich unerklärlich, dauernd hat er Unrecht, dauernd sagt er nur falsche Dinge, über die man lachen muss und über die man empört sein kann und trotzdem wird er gewählt. Wie kann das sein? Und deswegen wollen wir auf alle Fälle bei jedem Thema, das wir ansprechen, auch die Perspektive von Trump oder die Perspektive seiner Anhängerinnen und Anhänger einnehmen. Und ich würde jetzt gleich mal damit beginnen. Siobhan, du hast ja natürlich, wie wir alle, die TV-Debatte angesehen zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Und in dieser Debatte gab es einen, man möchte sagen, kuriosen Moment, der herausragend war. Was war das?
Ja genau, und der ist auch geblieben. In der Debatte gegen Harris hat Trump gesagt, dass sie in Springfield, Ohio, Katzen und Hunde essen. Mit sie meint er Migranten und mit Katzen und Hunde meint er die Haustiere von autochthonen Amerikanern. Diese Behauptung ist sofort widerlegt worden. Die Behörden der Stadt haben sich geäußert. Die Geschichte stimmt einfach nicht. Und Trump wurde dann auch als Witzfigur dargestellt. Harris hat auch offen über ihn gelacht, also direkt live während der Debatte. Und das hat zu vielen Memes und zu vielen Scherzen auf den sozialen Medien geführt und auch zu einem musikalischen Beitrag, den man vielleicht mal kurz anhören können.
They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Das war also dieses Lied, das aus dem Originalton von Donald Trump in der Debatte gemacht wurde. Übrig bleibt, was Trump gesagt hat, war einfach falsch, ein unerklärlicher Unsinn. Er behauptet, Haiti-Einwanderer würden die Tiere der Amerikaner essen. Das ist aber nur die eine Seite. Es gibt viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die diese Geschichte ganz anders verstanden haben. Und zwar beruht das darauf, dass Springfield, Ohio, ein besonderer Ort ist. Der ist landesweit bekannt geworden. Es ist eine kleine Stadt, die ist ziemlich genauso groß wie St. Pölten, mit ungefähr 58.000 Einwohnern. Und in den letzten Jahren sind zwischen 12.000 und 20.000 Einwanderer in diese Stadt gekommen. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Das ist also quasi ein Viertel bis ein Drittel der Leute ist nochmal dazugekommen. Das hat natürlich in der Stadt viel verändert. Die Ressourcen der Stadt sind beansprucht, die Infrastruktur, die Gesundheitsversorgung, die Schulen, die Wohnsituation, all das hat sich verschärft. Und die Einwanderer sind in den meisten Fällen gar keine illegalen Einwanderer. Die Einwanderer aus Haiti haben in den meisten Fällen ein Aufenthaltsrecht und haben auch das Recht zu arbeiten. Deswegen sind sie auch nach Springfield gekommen. Dort wurden nämlich waren viele Arbeitsplätze frei und die Leute wurden auch gebraucht. Aber es war vielen Leuten einfach zu viel. Dann kam es noch zu einem tragischen Unfall. Einer der Einwanderer hat einen Unfall verursacht mit einem Schulbus und ein Kind ist ums Leben gekommen. Dann ist die Geschichte landesweit bekannt geworden und die Stimmung hat sich bei vielen so ausgebildet, dass sie gesagt haben, das ist zu viel, das geht nicht mehr. Und diese Leute waren froh, dass Trump das angesprochen hat. Und es ist ihnen ziemlich egal, ob die Geschichte stimmt, dass die dort jetzt Katzen essen oder nicht Katzen essen. Und das ist es, was der Vize von Trump, Vance, gemeint hat, als er gesagt hat, notfalls kreieren wir Geschichten, um die Sache in die Nachrichten zu bringen. Das heißt natürlich, und so wurde es auch interpretiert, notfalls erfinden wir Sachen, notfalls erlügen wir Dinge, die nicht stimmen, aber wir wollen, dass die Geschichte in den Medien ist. Und dafür werden sie wohl auch gewählt werden. Denn diese Wahl, das muss man jetzt mal sagen, ist noch nicht entschieden. Wir stehen ungefähr 50 Tage vor der Wahl. Und Siobhan, du hast ja die Umfragen angesehen. Wie steht's?
Also derzeit führt Harris in den Umfragen mit 49% zu 46. Das heißt, sie hat 3 Prozentpunkte mehr als Trump derzeit. Nur, bei den Wahlen in Amerika gewinnt nicht unbedingt der oder die mit den meisten Stimmen landesweit, also das, was man Popular Vote nennt, sondern es gewinnt jener Kandidat, der die meisten Wahlmänner hinter sich vereinen kann. Und das läuft so. Wenn einem Bundesstaat die meisten Stimmen bekommt, gewinnt die dortigen Wahlmänner und die anderen Stimmen verfallen. Jetzt muss man sagen, die meisten Bundesstaaten sind historisch entweder das eine oder das andere, also entweder republikanisch oder demokratisch. Und das heißt, es gibt für die jeweils andere Seite kaum etwas zu gewinnen.
Also Beispiel Kalifornien wird immer demokratisch
wählen. Wird immer demokratisch wählen, genau. Urbane Zentren wählen demokratisch, ländliche Gebiete eher republikanisch. Und deswegen kommt es bei den Wahlen auf die sogenannten Swing States an. Also auf Bundesstaaten, die einmal an die Demokraten und dann wieder an die Republikaner gehen. Und das sind 7. Und zwar sind das im Westen bzw. Südwesten Nevada und Arizona, im Osten North Carolina und Georgia und im Norden, also an den großen Seen, Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Jetzt in den Umfragen schaut es so aus, dass in manchen liegt Harris vorne derzeit, zum Beispiel in Wisconsin. In anderen ist sie gleich auf mit Trump. Aber man muss schon sagen, dass alle derzeit innerhalb der Schwankungsbreite liegen. Also es gibt keine eindeutigen Ergebnisse.
Okay. Und jetzt ist der perfekte Moment gekommen, um unseren Gast vorzustellen. Es ist Gunther Müller, diese Woche Autor einer Profilgeschichte. Und Gunther ist vielleicht vielen Profilleserinnen und Lesern noch bekannt. Gunther, du warst mal Profilredakteur und bist jetzt beim Forum Journalismus und Medien und immer noch als freier Journalist tätig. Hallo Gunther.
Hallo, grüß euch.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Gunther, dich haben die Swing States interessiert. Du warst im August in Amerika und hast eine Route geplant. Wie ist die verlaufen, die Route?
Ja, die Route ist so verlaufen, dass ich ohnehin schon an der US-Westküste war und ich habe mir dann vorgenommen, die von dir zuvor erwähnten nordöstlichen Swing States zu durchfahren mit einem Auto. Ich habe begonnen in Wisconsin, bin dann runter entlang des Lake Michigan in den Bundesstaat Michigan gefahren und von dort dann wieder weiter nach Pennsylvania. Ja, das heißt, doch eine ganz schöne, also ich glaube, ich bin oft 5-6 Stunden am Tag im Auto gesessen. Ich kenne sehr, sehr viele Motels auf dieser Strecke, sehr viel dreckige Motels. Und aber ja, es hat mich einfach interessiert, genau dort und auch vielleicht weniger in den großen Städten, ja, die ja traditionell immer liberal, demokratisch sind, sondern auch in die tiefste Pampa zu fahren und dort mit Menschen zu reden.
Das heißt, es war ein politisch motivierter Roadtrip und auch die Route ist im Wesentlichen der Idee gefolgt. Du siehst ja an, was in diesen Swing States los ist, was da geredet wird, was die Leute sagen.
Ganz genau. Also ich habe tatsächlich sehr radikal Menschen auf der Straße angesprochen. Ich bin ohne Vorankündigung in Parteizentralen, in sehr lokale Parteizentralen gefahren. Ich bin manchmal stehen geblieben, habe ich Menschen gesehen, die in einem Trailer wohnen, bin dort einfach stehen geblieben und reingegangen. Es funktioniert meiner Meinung nach in Amerika sehr, sehr gut. Mhm. Die Leute dort sind meiner Meinung nach anders als hier sehr offen, reden auch politisch sehr offen und da bekommt man ab und zu natürlich auch Körbe, aber im Normalfall würde ich sagen, kann man da einiges aus den Leuten herauskitzeln.
Und was war da so die Erkenntnis? Gibt es etwas Bestimmtes, wo du dir gedacht hast, das überrascht mich jetzt, dass das so ist?
Ich würde sagen, dass die, dass ich durchaus vernünftige Wählerinnen und Wähler von Donald Trump kennengelernt habe. Also diese karikaturartige Darstellung des Trump-Wählers, männlich, weiß, Hillbilly, rüpelhaft, die gibt es natürlich, aber es gibt sehr, also für viele Amerikanerinnen und Amerikaner sehr einfache Gründe, warum man Donald Trump wählen kann. Das ist das Hauptthema, ähnlich wie hier in Österreich, das Thema Migration. Also auch in den Umfragen, obwohl, wie du schon gesagt hast, Kamala Harris ja führt in der Popular Vote, also landesweit, ist es schon so, dass immer noch die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner Donald Trump eine bessere Politik zumutet, was die Migration betrifft.
Ja. Erzähl mal von konkreten Begegnungen.
Ja, ganz konkret kann ich zum Beispiel, also es ist ja so, dass ich zum Teil Leute angesprochen habe und zum Teil mit Leuten telefoniert oder gezoomt habe. Da habe ich mich natürlich zum Teil überschätzt, was die Distanzen betrifft, ja, und habe dann gesagt, okay, wir machen jetzt kein persönliches Treffen. Die übrigens hauptsächlich in diese Geschichte sind eigentlich nur persönliche Treffen eingeflossen. Was da nicht erwähnt wurde, ist, dass ich eigentlich noch mit einigen Leuten noch auch telefoniert habe. Ja. Ich kann euch berichten, also zum Beispiel jetzt, erster Bundesstaat war Wisconsin. Ne? Da bin ich mal in Milwaukee gewesen und habe dort keinen einzigen republikanischen Wähler, keine einzige republikanische Wählerin kennengelernt. Das war Kamala Harris Festspiele, wenn man so will. Ne? Und ich habe mich auch gewundert, warum dort gerade so viele Wahlhelfer und Wahlhelferinnen in den Straßen herumgerannt sind. Es war für mich ein bisschen wie Perlen vor die, wie sagt man,
Perlen? Perlen vor die Säue.
Danke, Perlen vor die Säue.
Eulen nach Athen tragen.
Eulen nach Athen tragen, ja, genau das. Also da bedurfte es gar nicht viel Überredungsarbeit. Muss man natürlich sagen, es geht ja auch oft nicht um Überredungsarbeit, sondern darum, die Leute zu den Urnen zu bringen.
Also zu motivieren.
Zu motivieren, dass sie zu den Urnen gehen. Ja? Gut, aber zu den Begegnungen. Ne? Und fahre ich ein paar Kilometer raus aus Milwaukee und bin schon in einem County, das nennt sich Waukesha, ja? Und bin dort eigentlich schon im Trump-Land. Ne? Und das Erste, was ich mal getan habe, ich habe mich dort in ein Café gesetzt, ja, und habe direkt Leute angesprochen an meinem Nebentisch. Und da ist tatsächlich fast überall, kann ich dort zumindest berichten, obwohl ich behaupten kann, Waukesha ist jetzt nicht wahnsinnig von der Migration, wie jetzt südliche Bundesstaaten wie Texas oder Arizona betroffen. Dennoch ist das ein Riesenthema für die Leute gewesen, ja, also Migration. Bin dann von dort in eine lokale Parteizentrale gefahren, habe dort mit einem sehr, sehr freundlichen republikanischen Chairman der örtlichen Parteizentrale gesprochen. Ja, der war mit seinem Wahlkampf, mit dem bisher in verlaufenden Wahlkampf nicht wahnsinnig zufrieden, hat er mir durchaus offen gesagt. Ja, natürlich werden wir noch konkreter, habe ich, Wisconsin ist ja das Dairyland Amerikas, also da gibt es wahnsinnig viele Molkereibetriebe und ich habe einfach so einen Milchbauern angeschrieben im Norden des Bundesstaates und bin den besuchen gegangen. Ja. Und der hat mir dann nicht nur ein gutes Glas Milch angeboten, sondern der hat mir auch sehr klar erzählt, dass er die Migrationskrise als eigentlich die größte Krise in Amerika sieht. Ja. Er hat dann relativ vage von so guten alten Zeiten gesprochen, in denen junge Menschen noch wussten, wie man ein Auto repariert oder eine Kuh melkt. Ja. Das sind halt dann so vage Sehnsüchte. Aber der war jetzt zum Beispiel auch kein richtiger Spinner, wie man ihn jetzt immer wie er gerne also im Fernsehen, es gibt natürlich gute Bilder her, gebe ich zu, wie er da oft dargestellt wird. Das war ein gestandener Mann. Ja.
Der hatte doch auch Migranten selbst angestellt, oder?
Der hatte tatsächlich einige Mexikaner, ja, das sind natürlich günstigere Arbeitskräfte, selbst angestellt. Und er hat mir auch lang und breit von seinen deutschen Vorfahren erzählt. In Wisconsin findet man übrigens viele Amerikanerinnen und Amerikaner mit deutschen Vorfahren, ja, das war so eine Community dort früher, die dort hingereist sind im 18. Jahrhundert. Und der sagt, ja, also bitte lasst uns eine Mauer bauen, aber lasst uns weiterhin Leute in unser Land holen, die etwas dazu beitragen. Ja? Also ganz ähnlich sagen die Leute wie hier, ne? Da kommen Leute her und die kriegen sofort Beihilfe. Ne? Und da fühle ich mich sehr, sehr erinnert an hiesige Debatten. Ja?
Und das ist auch, glaube ich, eine Angst vor diesem Kontrollverlust, oder? Da wird einfach jeder reingelassen.
Genau, da weiß man nicht, wer kommt. Es gibt sozusagen das Problem ist ja jetzt nicht nur ein Hirngespinst, ne? Also die Haustieresser jetzt mal hintangestellt, aber natürlich gibt es auch wie bei uns, ne? Es gibt ja reale Probleme. Es gibt Gangs, die reinkommen aus Venezuela, ne? Die wissen wir natürlich auch Verbrechen begehen. Also das Problem ist ja kein Hirngespinst. Interessant finde ich halt nur, dass gerade dort, wo der Mensch lebt, also das ist wirklich im Nirgendwo. Ich bin dort von Milwaukee, der größten Stadt in Wisconsin, sicher 2 Stunden quer durch die Pampa gefahren. Da war nicht viel zu sehen, links und rechts. Ja, und da ist nicht viel. Und da ist seine Milchfarm und ich kann in alle Himmelsrichtungen schauen und da sehe ich Wälder, da sehe ich Felder, da sehe ich irgendwo eine nächste Farm, aber ganz sicher keine großen
und auch keine venezolanischen Gangs.
Keine venezolanischen
Hast
Gangs.
Hast du den zum Beispiel gefragt, wen er früher gewählt hat?
Erzählen
die Leute das?
Ja, er erzählt das sehr, sehr freimütig. Er fand Obama gut. Ja. Er hat auch für Joe Biden gestimmt. Das empfand aber dann als einen Fehler. Ne? Also unter Joe Biden ist dann das passiert, was ihn auch sehr stört, nämlich das ist dann ein sehr greifbares Problem für so einen Milchbauern, nämlich dass zum Beispiel er sagt, okay, die Demokraten greifen hier in die Preispolitik ein. Ne? Die sagen, eine Milch darf jetzt nicht mehr als XY kosten, aber gleichzeitig steigen meine Kosten. Ne? Also wir haben genauso Inflation, jetzt nicht so groß das Problem wie in Europa, aber natürlich steigen meine Kosten und dadurch ist natürlich meine Gewinnmarge viel geringer. So.
Das ist ebenso wie in Österreich.
Genau.
Das Thema, dass viele Leute das Gefühl haben, die Inflation belastet sie selbst wesentlich mehr als die anderen. Und der Milchfarmer denkt natürlich, meine Kosten sind wesentlich deutlicher gestiegen, als ich die Preise erhöhen kann. Und deswegen bin ich eigentlich der Leidtragende und schuld dran ist die Regierung.
Natürlich, das sagt er. Ja. Ob ihm jetzt da Trump helfen könnte, ne? Ich glaube, er hat sich noch nicht entschieden, wen der wählen wird. Er und seine Frau übrigens. Ja. Ich habe vorwiegend nur mit ihm gesprochen. Aber er tendiert zu Trump und das liegt, muss man jetzt sagen, einerseits an der Migration und andererseits an diesen Preisdeckelungen, ja, die gegen die er sich stark zur Wehr setzen will.
Also Migration ist schon das Thema Nummer eins, auch in Amerika. Aber welche Rolle spielt denn Gewalt bzw. die Angst davor? In den USA. Haben die Leute zum Beispiel, mit denen du gesprochen hast, haben die das Attentat erwähnt vor 2 Monaten, wo Trump am Ohr verletzt wurde? War das Thema?
Das war nicht wahnsinnig großes Thema. Ne? Also die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner, mit denen ich gesprochen habe, die sind eigentlich, und da muss man sagen, auch Demokraten, vor allem am Land, ja, die sind ja für den Besitz von Schusswaffen. Ne? Die sagen, ja, ich will mich ja auch verteidigen können. Ja, die sagen halt nicht gegen venezolanische Gangs, sondern wenn da irgendwelche Spinner kommen, ich will mich auch zur Wehr setzen, ich will meine Familie beschützen. Ne? Das ist jetzt nicht zwingend, zumindest was ich beobachtet habe, eine sehr republikanische Eigenart, ne? Unbedingt jetzt für den Besitz von Waffen zu sein. Am Land habe ich genug Menschen mit Cowboyhüten und großen Waffenschränken kennengelernt, die aber sagen, sie sind riesen Kamala Harris-Fans. Ja? Also es ist nicht immer so, wie es scheint. Ja?
Du warst auch in Michigan und dort gibt es auch eine Besonderheit, nämlich eine relativ starke arabischstämmige Bevölkerung. Und auch die spielt im Moment eine wichtige Rolle, möglicherweise.
Ja, Also die Stadt, die ich besucht habe, heißt Dearborn. Ja, die ist so eine kleine Satellitenstadt. Du hast in der Nähe Autofabriken. Die ist ungefähr, ich würde sagen, 20 Minuten von Detroit entfernt. Ja, und dort hast du eine riesige arabische Community. Ne? Da fährst du herum, du siehst ein jemenitisches Restaurant neben einem irakischen Restaurant, du hast so eine Art kleinen Bazar, ja, und du siehst überall Palästinenserflaggen. So, und da sind wir schon beim Thema. Der Nahostkonflikt, der aktuelle, der spielt total rein in den Wahlkampf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er wahlentscheidend ist, aber gerade in Michigan, wo du eine große arabische Community hast, und auch, und das darf man nicht unterschätzen, auch eine große Universität, die University of Michigan mit mehreren Standorten, ja, unter anderem auch in Dearborn, das spielt eine große Rolle. Die arabische Community sagt mir, also das haben mir wirklich viele gesagt, sie wollen eigentlich nicht für Kamala Harris wählen, wenn die die Nahostpolitik von Joe Biden fortsetzt. Ja. Also für die war das ein wirklicher Verrat, an ihnen, so wie er dort Israel weiterhin unterstützt. Ja? Und es fällt ja auf, ne? Sie hält sich da sehr zurück bei dem Thema. Bei der Convention, also beim Parteitag der Demokraten in Chicago, gab es jetzt viele Menschen mit Palästinensertüchern und Palästina-Flaggen, aber die durften ja alle nicht wirklich reden. Ja? Es gab wahnsinnig viele, aber die durften nicht auf die Bühne. Also hier ist man nach wie vor im Konflikt und die arabische Community, wie auch sehr, sehr viele Studierende an der University of Michigan, die sehen das und die wollen nicht für Kamala Harris stimmen. Mag landesweit egal sein, aber in einem Bundesstaat, in dem wenige tausende Stimmen entscheiden können, mag das durchaus ein Thema sein. Und deswegen habe ich auch diese Episode da gewählt für die Profilgeschichte.
Genau, all das kann man in der Profilreportage lesen. Und tatsächlich jetzt auch in New York oder in Kalifornien gibt es natürlich studentische Communities, die sehr bewegt sind vom Gaza-Konflikt und sehr stark auf der palästinensischen Seite stehen und die möglicherweise dann auch nicht für die Demokraten, nicht für Kamala Harris stimmen werden. Aber dort ist es quasi egal. Hingegen in Michigan, wo es vielleicht sich zuspitzt und auf ein paar 10.000 Stimmen ankommt, wenn dort sich diese Stimmung durchsetzt, was man ja auch nicht weiß, aber wenn die arabischstämmigen Amerikaner, die üblicherweise demokratisch wählen, wenn die zu Hause bleiben, dann könnte das tatsächlich zu einem Problem werden für Harris.
Könnte ein großes Problem für sie werden und ich glaube, sie ist, also ich verstehe ihre Strategie, zu dem Thema erstmal nicht wahnsinnig viel zu sagen, das ein bisschen einen Bogen drumherum zu machen, während ja Donald Trump ganz klar sagt, wir stehen zu 100% hinter Israel, komme was wolle. Ne? Und das ist natürlich aber auf der anderen Seite für viele Menschen, die sonst vielleicht eher für Harris stimmen würden, ich sage jetzt mal, die jüdische Community, da habe ich auch mit ein paar gesprochen, die sagen natürlich, naja, also ich wähle erstmal den Kandidaten, der Israel unterstützt, muss ich sagen. Ja, also das ist meine jüdischen Brüder und Schwestern, das Schicksal von denen ist mir am allerwichtigsten. Und das, wenn das bedeutet, dass ich dann für Trump stimme, dann sei es so. Ja.
Interessant.
Der letzte Bundesstaat, in dem du warst, ist Pennsylvania. Und man sagt ja, der könnte tatsächlich der Letztentscheidende sein. Da ist es besonders knapp und der ist auch sehr groß und verfügt über viele Wahlmänner. Das heißt, der hat besonderes Gewicht. Wen hast du dort getroffen?
Der hat besonderes Gewicht. Ich glaube, 19 Wahlmänner werden von dort losgeschickt. Also es heißt ja auch, glaube ich, bei beiden Partei-War Rooms sagt man immer, Pennsylvania könnte eigentlich am Ende diese Wahl entscheiden. Ich bin auf dieser letzten Station dieses Roadtrips in jene Stadt gefahren, in der ein Attentat vor ziemlich genau 2 Monaten, das erste Attentat, muss man ja aus heutiger Sicht sagen, auf Donald Trump verübt wurde. Und dort habe ich erstmal auch einige Menschen auf der Straße angesprochen. Ich habe zum Beispiel einen durchaus beeindruckenden Mann kennengelernt, der 92 Jahre alt ist und der so Trump-Fan-Ware in einem Trailer verkauft hat. Und
also Magerhüte und...
Magerhüte, Autokennzeichen, Flaggen, T-Shirts. Ja? Also es gibt ja mittlerweile auch T-Shirts, auf denen Trump in dieser Pose zu sehen ist, wo er die Faust in den Himmel reckt. Hinter ihm ist die amerikanische Flagge und er schreit noch Fight, 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 während er von einigen Secret Service Agenten umringt ist. Ne?
Also, das war der Moment, nachdem er angeschossen wurde.
Das war der Moment, nachdem er angeschossen wurde. Ne? Und von dem, diese Schilder sieht man auch sehr oft auf der Straße. Ne? Also das ist so ein und für viele schon ein mystischer, fast schon mystischer Moment gewesen. Ne? Also da gibt es tatsächlich einige, die sagen, ja, also das war göttliche Intervention, dass hier, dass der da nicht gestorben ist. Ja? Also das war ein Zeichen von Gott. Ja? Und mittlerweile haben wir ja seit wenigen Tagen einen fast zweiten Anschlag, der auf ihn verübt wurde. Ja.
Diesmal war es nicht die Vorsehung, sondern der Secret Service, der das verhindert hat.
Der das verhindert hat, ja. Aber die Kritik ist natürlich sehr groß. Wie konnte das schon wieder passieren, ja? Die Verschwörungstheoretiker im Netz, ja, die haben wieder, die spinnen wieder die wildesten Theorien, dass es hier einen tiefen Staat gibt, der eigentlich nur darauf abzielt, Donald Trump, bevor er denn wirklich gewinnen kann, wieder aus dem Weg zu räumen, ja.
Ganz kurz nur, es hilft halt auch nicht, dass dieser Attentäter 12 Stunden offenbar da gelauert hat hinter einer Hecke bei dem Golfplatz, wo Trump Golf gespielt hat. Ne?
Also die Verschwörungstheorien haben einen Ursprung und ja. Der besteht darin, dass der Secret Service nicht das ganze Areal vorzeitig oder frühzeitig durchsucht hat. Und ich vermute, wäre ein Attentat versucht worden, gegen Harris und unter einem republikanischen Präsidenten und der Secret Service macht seine Arbeit so, wie er sie gemacht hat, dann gäbe es diese Verschwörungstheorien möglicherweise auch in die andere Richtung.
Ach, die gäbe es ganz sicher, ja. Mhm. Also das ist von beiden Seiten zu hören. Ganz kurz vielleicht noch medial, ist mir, ich habe ja eben, da ich viele Stunden im Auto verbracht habe, habe ich mir wirklich sehr viele unterschiedlichste Podcasts angehört. Und da ist schon auffällig, dass die große Zeit, ne, der amerikanischen TV-Sender, ja, also von CNN über den eher linken MSNBC bis hin zum rechten Fox, also ich habe wirklich den Eindruck, auch einige ehemalige Moderatoren von dort, ne, zum Beispiel Tucker Carlson, der zieht ein Millionenpublikum an, das Fox gar nicht mehr bekommen könnte. Und der redet dort mit Verschwörungstheoretikern, mit wirklich oft politisch sehr fragwürdigen rechten Verschwörungstheoretikern über das Attentat auf Trump. Und ich glaube, dass schon sehr viele Menschen, dass sehr viele Menschen dem mehr Glauben schenken als jetzt Berichte in den, wie sie es immer nennen, in den Mainstream-Medien, in den Systemmedien, wie sie immer dazu sagen. Ja? Mhm. Also der Glaube, dass eigentlich hier diese ganzen Medien gesteuert sind, dass die Regierung denen sagt, was sie eigentlich, worüber sie berichten sollen, worüber nicht, ja? Der wird durch diese, sage ich jetzt mal, alternativen Medien, ja? Portale eher bestärkt. Ja?
Und Trump hat das ja immer wieder befeuert natürlich, weil er auch gesagt hat, auch bei der Debatte sei er benachteiligt worden.
Natürlich, ja. Bei der Debatte sei er benachteiligt worden. In Wahrheit war das ein 3-1, also zwei, eine Moderatorin, ein Moderator und Kamala Harris gegen ihn. Ja. Aber letztlich, ich glaube tatsächlich, er hat sie unterschätzt. Ja. Ich habe sie ehrlicherweise, also ich war auch sehr positiv überrascht von ihrem Auftritt dort. Also das CNN-Interview, das erste, das sie da gegeben hat, in der eigentlich seitdem sie offiziell zur Kandidatin gekrönt wurde, das hat mich jetzt nicht wahnsinnig überzeugt. Ne? Also das war Tim Walz, ihr Vizekandidat, so quasi als Aufpasser irgendwie an ihrer Seite und dann wurde das Interview gekürzt auf 18 Minuten, glaube ich. Da habe ich mir gedacht, oh je, also die müssen schon große Angst haben. Sie ist jetzt vielleicht nicht die allererfahrenste Rednerin bis jetzt, aber sie hat mich eines Besseren belehrt bei dieser Debatte, wo ich finde, dass sie einen sehr soliden Auftritt hingelegt hat und auch Es ist natürlich auch sehr gut gecoacht worden, nehme ich an, aber wie sie Donald Trump provoziert hat und er darauf eingestiegen ist, als absoluter Profi auch, und auch inhaltlich, also das hat sie einen guten Auftritt hingelegt, der, glaube ich, tatsächlich jetzt den aktuellen, eingangs erwähnten Vorsprung in den Umfragen beschert hat.
Danke, Gunther. Danke für deine Erfahrungen. Danke auch für deine Profilgeschichte in der aktuellen Ausgabe. Jetzt hätte ich noch eine Frage abschließend. Es ist natürlich nur ein kleiner Eindruck, den du bekommen hast in diesen drei Swing States. Aber was hast du für ein Gefühl? In welche Richtung geht's?
Die Sache ist für mich noch sehr offen. Vor der letzten TV-Debatte war ich eigentlich relativ überzeugt, dass Donald Trump diese Wahl gewinnen wird. Ich glaube, es wird noch einiges passieren bis zur Wahl. Ich mache jetzt einfach eine vielleicht nicht sehr prominente Ansage. Und ich glaube tatsächlich, dass am Ende die Umfragen, so wie damals 2016, nicht ganz dementsprechend, wie die Leute dann wirklich wählen. Also damals hat ja Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen, obwohl sie in den Umfragen relativ deutlich voran lag. Ich denke, dass so etwas wieder passieren könnte. Ich kann es natürlich überhaupt nicht sagen, aber gerade diese Attentatsversuche, ne, und das Narrativ, das er damit schafft, so, ne, sie haben versucht, zweimal mich umzubringen, sie haben versucht, mich einzusperren, sie haben mir, und all das hat nichts genutzt, das ist natürlich eine Erzählung, die sehr amerikanisch ist irgendwie. Ich glaube, dass ihm das noch nützen kann. Ich sage jetzt einfach mal, möglicherweise gewinnt der tatsächlich noch diese Wahl.
Vielen Dank, Gunther. Ich füge noch hinzu, dass natürlich auch die Umfrageinstitute seit 2016 dazugelernt haben und den Fehler von damals zu vermeiden versuchen. Aber es ist bestimmt nicht einfach, ja, vor allem wenn es so knapp ist. Vielen Dank, Gunther. Vielen Dank, Siobhan. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind am Ende unserer ersten Folge des Podcasts Trump oder Harris. Und nächsten Mittwoch kommt dann die Folge 2. Bis dann.
Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.